Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Was bringt uns eigentlich das Christentum? Das ist die Frage. Was bringt uns das, wenn wir so einen Zaun haben, der uns doch offensichtlich in vielen Sachen einfach begrenzt? Wenn ich, und das tue ich sehr gerne, mit Atheisten oder Agnostikern, Grenze ein bisschen schwimmend, und mich unterhalte, das ist total spannend. Denn dann kriege ich genau solche Argumente gesagt. Und das ist auch voll okay. Was ist mit der Inquisition, mit der Hexenverbrennung? Es gab nur, gibt nur Schatten. Was brauchen wir das eigentlich? Hat das überhaupt jemals was Gutes gebracht? Oder jetzt, wenn ihr das anschaut, so ein bisschen, was wir in den Nachrichten hören, die IS oder ISIS eben da in Syrien und so. Das sind doch Fundamentalisten. Alle, die ihren Glauben ernst nehmen, die haben nur nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die müssen irgendwie verrückt sein. Und ganz schnell stecke ich da in der Schublade. Auf jeden Fall. Es ist eine unheimlich wichtige Frage. Was bringt uns eigentlich Glaube? Speziell hier bei uns. Was bringt uns eigentlich das Christentum, der Glaube an Jesus? Vielleicht mal vorweg gesagt, überhaupt, dass wir diese Frage überhaupt diskutieren können hier an dieser Stelle, ohne dass man uns den Kopf abhackt, ist schon mal eine dieser Ergebnisse des Christentums. Es ist eigentlich vor allem in christlich geprägten Ländern möglich, seine Meinung frei kundzutun und auch sehr kritische Fragen gegenüber dem eigenen zu stellen. Das finde ich eine ganz klasse Errungenschaft. Ein paar Gedankenanstöße hoffe ich euch heute mitgeben zu können, die dazu führen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, ihr eure Meinung sagt, vielleicht da mal ein bisschen kritisch rückfragt, schreibt einfach das rein. Ich blende das nochmal ein hier unten. Ich stehe da auch ein bisschen im Weg, vielleicht, dass ihr das überhaupt seht. Stehe ich lieber ein bisschen in Schatten. So. Vorweg gesagt, ich bin total einseitig heute Abend. Denn ich bin davon überzeugt, dass alles, was uns heute so lieb und wichtig ist in Deutschland oder ein ganz großer Teil von dem, was wir genießen und lieben jeden Tag im Umgang miteinander, die Freiheiten, die wir haben, ganz stark vom christlichen Glauben herkommen. Und das möchte ich ein bisschen nachzeichnen und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ein erster Gedanke. Jesus wollte die Welt verändern. Jesus hat sich als Weltveränderer gesehen. Er hat sich gesehen als jemand, der vom Himmel als Sohn Gottes kam auf die Welt und der die göttlichen Werte wieder mit in unsere Welt hineingebracht hat. Dinge, die verloren gegangen sind auf dem Weg der Menschheit. Prinzipien, Werte, ein Vorbild hat er gelebt. Jesus hat, so berichtet uns die Bibel, unheimlich tolle Sachen gemacht. Er hat Blinde geheilt, Lahme, Aussätzige, kaputte Menschen hat er sich drum gekümmert. Es wird uns nirgends, auch außerhalb von der Bibel, irgendwas Schlechtes über ihn berichtet, dass er in irgendeiner Form egoistisch gewesen wäre oder heuchlerisch oder in irgendeiner Form betrügerisch oder so. Menschen, das ist interessant, die mit Jesus in Berührung gekommen sind, sind absolut verändert worden. Ihre Ethik, ihre Moral, ihr Denken über Wirtschaft und später dann auch Wissenschaft und so ist verändert worden durch die Begegnung mit Jesus. Und wir alle, das glaube ich, genießen diese Segnungen bis heute und sind uns oft, und ich selber auch, dessen gar nicht bewusst, dass sehr, sehr vieles auf diesen einen Weltveränderer zurückgeht. Die Bibel sagt uns, dass Jesus sich mit Jüngern umgab. Jünger ist ein anderes Wort, also übersetzt auf Deutsch Schüler. Also er hat Leute gehabt, denen er was beigebracht hat. Das waren einfache Leute wie Handwerker, Fischer. Es waren auch richtig doofe Leute wie die verhassten Steuereintreiber, die niemand leiden konnte. Oder auch gefährliche Leute wie die Zeloten, Guerillakrieger sozusagen, Rebellen. Und es war eine bunte Mischung. Und Jesus hat diese Leute begleitet über 3 Jahre. Er hat ihr Denken geprägt, ihr Handeln geprägt, er hat ihnen Sachen vorgelebt und er hat sie, als er dann gestorben ist sozusagen, völlig verändert zurückgelassen. Verändert nicht ganz. Sie waren eigentlich eher verängstigt. Die Bibel berichtet uns davon, dass sie sich eingeschlossen haben, dass sie Angst hatten, ihnen geht es jetzt genauso wie Jesus und dann kommt der Wendepunkt, sozusagen die Transformation ihres Seins, wenn man so will. Als nämlich Jesus, und das feiern wir an Ostern als Christen, auferstanden war, begegnet er diesen Jüngern, diesen Schülern Und da verändert sich ihr ganzes Denken. Als die Jünger den Herrn sahen, schreibt Johannes in Johannes 20, Vers 20 und 21, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das war der Beginn ihrer Veränderung, ihrer Transformation. Und Jesus hat hier etwas weitergegeben. Sie hatten gedacht, er kommt und er verändert ihren kleinen, sagen wir mal, ihre kleine Location da in Judäa, befreit sie von den Römern, und er hatte viel Größeres im Sinn. So sagt die Bibel, er wollte sie verändern und durch sie letztlich die ganze Welt. Und in dem Moment haben sie das kapiert. Ah, Jesus war ja nicht einfach nur für meine kleine Hut da, sondern Jesus war für viel mehr gekommen. Und es ist etwas in ihrem Herzen verändert worden. Sie wurden froh. Und ab diesem Moment wurden sie so ganz mutigen und fröhlichen Verkündigern für die Botschaft Gottes. Und was sich dann verändert hat in der Folge, das möchten wir mal miteinander angucken. Es gibt also einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Ich bin überzeugt davon, dass jedes Leben wertvoll ist. Und das ist eine Überzeugung, die ich mit den meisten von euch wahrscheinlich teile. Die meisten von euch würden mir dem zustimmen, jedes Leben, das menschliche Leben an sich, ist schützenswert. Ganz klar, bei uns werden keine kleinen Kinder einfach ausgesetzt oder getötet nach der Geburt, nur weil sie Mädchen sind oder weil sie halt nicht gerade einfach falsch gekommen sind und man sie gerade nicht brauchen kann. Aber in vielen Kulturen dieser Erde war das oder ist es zum Teil auch heute noch der Fall, Indien, China, Japan, bei den südamerikanischen oder auch nordamerikanischen Indianerstämmen und bei den Eskimos ganz ausgeprägt. Und so war es auch bei den Römern und Griechen der damaligen Zeit, in die das Christentum hineinkommen ist. Kleine Kinder, die man nicht brauchen konnte oder die das falsche Geschlecht hatten, wurden einfach getötet. Seneca, ein römischer Geschichtsschreiber, ein Philosoph, hat es mal geschrieben, wir ertränken Neugeborene, die schwächlich und missgebildet sind. Und er war ein bisschen traurig darüber, er war seiner Zeit etwas voraus. Aber es war üblich, dass man das getan haben hat. Ich habe einen griechischen Geschichtsschreiber gelesen, der hat sogar den Bevölkerungsrückgang, 200 vor Christus etwa, den Bevölkerungsrückgang damit erklärt, dass so viele Neugeborene getötet wurden von den Griechen. In diese Kultur hinein kommt Jesus mit seiner radikalen Botschaft der Heiligkeit des Lebens. Die Christen haben kein Leben vernichtet, ganz anders. Sie haben sogar die Kinder, die ausgesetzt waren und die sie gefunden haben, aufgenommen und haben sich derer angenommen. Leben zu vernichten, so schreibt eine der ersten Unterweisungen, die die Dache, Leben zu vernichten, das war Mord. Du sollst das Geborene nicht töten. So eine Art Gemeindeordnung war das. Und einer der ersten Kirchenväter, Tertullian, schreibt in einer Erklärung, wo er das Christentum erklärt, nach außen sagt er, wir dagegen dürfen, nachdem uns ein für alle Mal das Töten eines Menschen verboten ist, selbst den Embryo im Mutterleib nicht zerstören. Abtreibung ist keine neue Erfindung, war gang und gäbe bei den Ägyptern schon und bei den Römern und Griechen sowieso. Im 4. Jahrhundert nach Christus wurde unter dem Einfluss des damals relativ jungen Staatschristentums dann das Verboten der Kaiser, einer der ersten christlichen Kaiser sozusagen, hat es verboten, Abtreibung, Kindstötung und Aussetzung der Kinder. Ein Fortschritt, würde ich sagen. Bei uns werden Menschen nicht geopfert. Es gibt unheimlich viele Kulturen, wo Menschen geopfert wurden oder auch noch werden, weil sie einfach Feinde sind. Werden sie getötet. Oder in der hinduistischen Praxis des Satis, weil ihr Mann gestorben ist, müssen sie als Grabbeigabe eben auch mit verbrannt werden. Oder weil es einfach Spaß macht, zuzugucken, wie sich Leute töten. Gladiatorenwettkämpfe. Das war die Zeit, in die das Christentum hineingekommen ist. Zu Tausenden haben die Römer zugeschaut, wie sich die Gladiatoren aufgerieben haben. Ich habe mal gelesen in einem Bericht, dass etwa 5000 Gladiatoren und 5000 Tiere in einem einzigen Tag aufeinander losgelassen wurden bei einem großen Festakt zu Ehren des Kaisers. In einem Tag. Wie viele von denen sind einfach gestorben, umsonst. Und die Christen waren hier ganz anders. Die sind nicht hingegangen zu diesen Veranstaltungen. Brot und Spiele war ihnen egal. Die sind einfach nicht hingegangen und gesagt, ich gucke mir das nicht an, wie die Leute sich da zerfleischen und nachher der Pöbel oder so, da mache ich nicht mit. Und je mehr die Christen geworden sind, zahlenmäßig, desto mehr ist es auch aufgefallen, dass da Leute gefehlt haben, denn das war normal. Und so hat sich hier etwas verändert, auch bei den Gladiatoren-Wettkämpfen, dass sie abgeschafft wurden nach und nach. Kriegsgefangene zu töten war völlig normal bei den Römern, ist auch heute noch normal in manchen Kulturen. Schaut ihr nur die ISIS an. Kriegsgefangene zu töten ist völlig normal. Die Hochkulturen Südamerikas, was haben die für grausame Rituale gehabt, die Kriegsgefangenen zu töten? Die preußischen und litauischen Stämme bei uns haben noch bis ins 14. Jahrhundert hinein diese Praxis verfolgt, Kriegsgefangene zu töten, bis sie vom christlichen Glauben her verändert wurden. Der christliche Einfluss hat es beendet, diese Haltung, und ist mit dem Feind auf einmal barmherzig umgegangen. Das finde ich toll. Das freue mich. Heiligkeit des menschlichen Lebens. Und ich merke, wie das heute, und ich deute das so, in der Abkehr von Jesus und vom Glaube, wie das mehr und mehr aufweicht an den Rändern, indem er jetzt auch wieder lebensverneinende Haltung irgendwie akzeptiert. Frühabtreibende Verhütungsmethoden, Abtreibung an sich, Selbstmord, Euthanasie, das sind die Diskussionen unserer Gesellschaft, wo wir sehen, dass mit dem Abfall von Jesus und der Lehre der Bibel auch hier eine Aufweichung der heiligen Lebenspositionen geschieht. Ein nächster Gedanke. Frauen sind gleichwertig. Eine urchristliche Haltung eigentlich. Ich habe einen Freund oder einen Bekannten, der im buddhistischen Thailand arbeitet, der hat erzählt, wie Frauen, also nicht lange her, jetzt gerade sozusagen, wie Frauen in der Geburt, wenn sie Schmerzen zeigen, von den Ärzten geschlagen werden. Sie sind nichts wert und sie haben nichts zu zeigen, dass sie Schmerzen haben. Sei leise. Oder wenn ihr ein bisschen Zeitung lest, verfolgt ihr das vielleicht auch, was in Indien gerade geht, wo man den Eindruck hat, manche Frauen sind in Freiwild für jeden Vergewaltiger, der rumrennt. Und es wird einfach so hingenommen, dass das so ist. Und die Behörden kämpfen ganz stark dagegen an, kriegen es nicht richtig unter Kontrolle. Die Rolle der Frau im Islam, braucht man nicht darüber reden. Jeder, der den Koran aufschlägt, weiß, wie es darüber ist. Ich lese gerade den Koran von vorne bis hinten, versuche ich durchzulesen. Sure 4, 34, habe es euch mal mitgebracht, über die widerspenstigen Ehefrauen. Das geht an euch Ehefrauen. Warnet sie, verbannt sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Das ist doch meine Freude. Und wie anders ist da die Bibel. Von der ersten Seite an betont sie die Gleichwertigkeit von Mann und Frau und gipfelt, indem wie Jesus mit den Frauen umgegangen ist, wie er sie gelehrt hat, wie er sie mit reingenommen hat in seinen Schülerkreis. Und dann bei Paulus lesen wir das im Höhepunkt, würde ich sagen, Epheser 5, 25 und 28 im Umgang von Mann und Frau. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das musste den Christen gesagt werden. Es war nicht kulturaffin. Das hat man nicht gemacht so. Deswegen mussten sie gelehrt werden darüber. Wir als Christen möchten nicht mehr so leben. Und Jesus hat es selber vorgelebt und hat damit eine ganze Kultur damals auf den Kopf gestellt. Denn unter den Römern war die sogenannte Patria Potestas Gesetz. Die Römer hatten ein 12-Tafel-Gesetz und auf der 4. Tafel war das Patria Potestas festgeschrieben. Das heißt, die absolute Verfügungsgewalt des Vaters in der Familie über alles, was dazugehört, Frau, Kinder, Sklaven, alles. Er durfte über sie verfügen wie über Besitz. Wenn er sie getötet hat, durfte man ihn nicht dafür verurteilen. Die Frau war nichts wert oder nur in Ableitung des Pater. Interessant. In den christlichen Gemeinden wurde es ganz anders gehandhabt, wurden die Frauen zum Taufunterricht, zum Abendmahl, zum Gottesdienst, alles Mögliche wurden sie zugelassen. Und die Christen haben so eine Gegenkultur in dieser römischen Kultur gelebt. Und es hat auch Folgen gehabt. Im 4. Jahrhundert, 374 nach Christus, heißt, hat einer der christlichen Kaiser sozusagen nach der konstantinischen Wende, Kaiser Valentinian I., dieses 1000 Jahre alte Gesetz Patria Potestas aufgehoben. Wenige Jahre nachdem das Christentum Staatsreligion geworden ist. Wie wäre das, wenn wir immer noch im Römischen Reich leben würden mit diesen Gesetzen, ohne dass Jesus gekommen wäre und die Nachfolger? So hat sich nach und nach das durchgesetzt, auch die Rechte der Frauen und über den unrühmlichen Kolonialismus dann auch in andere Länder verbreitet. Beispiel Indien, Kolonie von Großbritannien. Nicht schön, die Kolonialzeit war nicht schön, aber was gut war, 1828 haben die Briten das Sati verboten, in Indien, dass die Witwen sozusagen verbrannt wurden mit ihren begrabenen Männern. Es war ein Riesenaufschrei im Hinduismus. Wie man das machen kann, wie die Christen uns was überstülpen. Aber das war die Rettung von vielen Frauen. Heute gehen manche sehr radikale Hinduisten, wollen das wieder einfordern. Es gibt auch schon wieder Verbrennungen. Und es ist ein großes, eigentlich ein urhinduistisches Gepräge. die Christen oder der christliche Einfluss durch die Kolonialmacht, die an und für sich nicht lobenswert ist, das möchte ich betonen, hat hier einiges verändert. Und so können wir weitergehen durch die ganze Geschichte. Was ist mit den zum Beispiel Frauenfußverstümmelungen China? Es war Praxis in China über viele, viele Jahre, dass man kleinen Mädchen, wenn sie auf die Welt kommen, sind die Füße einbindet, ganz eng mit Schnüren und bindet, damit der Fuß nicht wachsen kann, denn es war besonders schön, wenn der Fuß klein blieb. Und dadurch ist im Wachstum der Fuß gebrochen, in dem Mittelfuß, und die vorne wurde es so ein bisschen abgeflacht und hinten war das wie so ein Klotz. Na, ihr könnt euch vorstellen, das waren lebendige High Heels. Wenn ihr das schon mal seht, das sieht wirklich aus wie ein High Heel. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich das auch für einen Rückschritt in der Frauenfrage halte, High Heels zu tragen. Denn es sieht genau aus wie dieser chinesische Frauenfuß. Und die Missionarinnen und Missionare, die Christen, die damals hingegangen sind, die waren die Vorkämpfer gegen diese Praxis. So wie es heute in Afrika die christlichen Missionare und Missionarinnen sind, die Vorkämpfer gegen die Beschneidung der Frauen, die vor allem in islamischen und animistischen afrikanischen Stämmen gang und gäbe sind. Verstümmelung. Aber auch hier merken wir, wie in der Abkehr vom christlichen Gepräge von Jesus und seiner Botschaft auch bei uns wieder was aufweicht. Bei uns, ich will mal nur ein Beispiel nennen, bei uns weichen das zwischen Mann und Frau, diese Formel aus der Bibel, wir sind gleichwertig, aber nicht gleichartig auf, und in diesem schrecklichen Genderismus oder Genderideologie, wo das alles vermixt wird miteinander, hier merke ich auch wieder, so ist meine Deutung, dass die Leute sich in dieser Frage wieder abkehren von dem biblischen Bild, das uns so viel Freiheit gebracht hat. Im Bereich der Medizin, unheimliche Erneuerungen, Barmherzigkeit und Nächstenliebe sind urchristliche Innovationen. Jesus hat sie selber eingesetzt, hat sie vorgelebt, und es ist in der Bibel festgeschrieben, Paulus zum Beispiel in Philipper 2, Vers 4 schreibt, jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Hier haben sich die Christen gegen den römischen Trend um Arme, Schwache, Ausgestoßene, Missgebildete gekümmert. Das war völlig undenkbar im römischen Reich. Man hat sich schon auch um den Pöbel gekümmert, aber nur im Rahmen von Brot und Spiele oder um sie ruhig zu halten, denn die Eliten haben die gebraucht, um zu leben. Und die Christen waren die Erste, die sich um die Ausgestoßenen gekümmert haben. Es war Ausdruck ihres Glaubens. Jakobus schreibt es mal so, ein reiner unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen, Jakobus 1, 27. Die Christen haben Einrichtungen gegründet, Waisenhäuser, Altenheime für Hilfsbedürftige. Es war undenkbar im Römischen Reich. Verwirrte und Schwachsinnige zum Beispiel wurden bei den Römern einfach ausgesetzt oder getötet. Die Christen haben sich derer angenommen. Im 4. Jahrhundert haben wir das erste Beispiel für eine Einrichtung für Schwachsinnige und Geisteskranke. Also eine feste Einrichtung. Nicht nur, dass sie in ihre Gemeinden aufgenommen haben, sondern Einrichtungen dafür gegründet haben. Regelmäßige Pflege der Kranken, was für uns selbstverständlich ist, ihr geht ins Krankenhaus, lasst euch pflegen, bis ihr gesund seid, hoffentlich, ist undenkbar ohne diesen christlichen Einfluss. Denn Krankenpflege war unbekannt. Es gab Ärzte und es gab Krankenpflege für Soldaten. Lazarette, alles andere gab es nicht. Du hast eine medizinische Untersuchung gekriegt, allenfalls, wenn du es bezahlen konntest, schon heim und daheim pflegen. Die Christen waren die Ersten, die feste Krankenpflegeeinrichtungen, und zwar für alle, gegründet haben, regelmäßige Pflege. Es gibt ein paar Aufschriebe, wir können sehen, in den Benediktinerklöstern, es waren meistens Klöster, die sich der Krankenpflege angenommen haben. Im 16. Jahrhundert haben wir etwa 37.000 Benediktinerklöster in Europa, die Kranken gepflegt haben. Das war nur der Orden. Unheimlich segensreich für ganz Europa. Das bekannteste Beispiel des christlichen Einflusses im Bereich der Medizin ist sicherlich das Rote Kreuz. Rote Kreuz heißt Rotes Kreuz, weil das Kreuz als Zeichen des Christentums Ausdruck der Haltung des Gründers ist. Hier, Jean-Henri Dunant, Ende des 19. Jahrhunderts, hat es gegründet als Ausdruck seines christlichen Glaubens. Er hat sich nie anders verstanden als Christ. Er sagte auf seinem Sterbebett, ich bin ein Jünger Christi wie im ersten Jahrhundert und sonst nichts. Und es hat so einen Einfluss gehabt auf unsere ganze Krankenfürsorge, dass sogar andere Kulturen und Religionen davon profitiert haben. Der Rote Halbmond wäre nie gegründet worden ohne das Rote Kreuz. So dürfen wir als Christen ein Segen sein für viele andere Länder und Völker. Aber es geht noch weiter. Also vielleicht noch eins hier bei Gesundheit für alle. Auch hier sehe ich wieder einen Trend in unserer Gesellschaft zurück, indem wir uns weggehen von Gott und von seinen Wesen der Barmherzigkeit und Nächstenliebe, kommen wir wieder auf den Irrweg. Wie viele Krankenhäuser, erlebe es gerade selber in meiner Familie, wie viele Krankenhäuser rechnen nur nach Wirtschaftlichkeit. die bringt mir was, die bringt mir nichts, du musst heimgehen, an dir verdient man nichts. Du musst verlegt werden, weil das kostet zu viel. So ist es nicht gemeint gewesen. Und ich glaube, dass wir als Christen wieder gefordert sind, hier an der Stelle in die Bresche zu springen, indem mehr und mehr der Staat auch hier ausfällt, leider. In der Abwendung von den christlichen Grundwerten von Jesus selber. Davon bin ich überzeugt. Bildungsgerechtigkeit. Lernen und Lehren ist in allen religiösen Hochkulturen wichtig. Das ist jetzt nichts typisch Christliches, aber was die Christen hier reingebracht haben, war, dass Bildung für alle da ist, eben nicht nur für die reichen Jungs. Auch die Mädchen und auch die ärmeren Jungs sollen gebildet sein. Glück für mich, komm nicht aus einer reichen Familie. Wenn ich in der Kultur damals aufgewachsen wäre, hätte ich sehr schlechte Karten gehabt. Sehr schlechte Karten gehabt. Studieren wäre unmöglich und undenkbar gewesen. Im Mittelalter hat das sich nur sehr langsam durchgesetzt, die Kultur nur langsam verändert. Aber mit der Reformation gab es hier einen ganz großen Durchbruch. Von Martin Luther gibt es einen Wegbegleiter, Philipp Melanchthon, der hat es durchgesetzt in Deutschland in Verhandlungen mit der Obrigkeit, dass es sozusagen ein erstes öffentliches Schulsystem gibt in Deutschland. Und dann hat sich einer hervorgetan, ein Pastor aus Wittenberg, Johannes Bogenhagen, der Vater der deutschen Volksschule, der ist sozusagen das allgemeine Schulrecht für alle auf den Weg gebracht hat. Martin Luther war übrigens der erste Autor der Neuzeit, der sich für die Schulpflicht ausgesprochen hat. Damals noch 2 Stunden für Jungs, 1 Stunde für Mädchen, wäre auch nicht schlecht, oder? Das war so seine Idee am Tag. Und so können wir weitergehen. Der Unterricht nach Klassenstufen gegliedert wurde erfunden von einem Christen, Johannes Sturm in Straßburg 1538, kurz nach der Reformation. Kindergärten wurden gegründet, zum ersten Mal von dem Pfarrersohn Friedrich Wilhelm August Fröbel im 18. Jahrhundert. Und Schulen, so können wir durchgehen, Schulen für Gehörlose von einem französischen Priester, Bildung für Blinde durch Louis Braille, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, 19. Jahrhundert, all diese Menschen, überzeugte Christen, die übrigens diese Bildung deswegen auf den Weg gebracht hatten, weil sie das Anliegen hatten, dass jeder Mensch Zugang zur Bibel hat. Das war ihr Grund. Sie wollten, dass jeder Mensch die Liebe Gottes und das Evangelium von der Gnade Gottes lesen kann, selber. Zum Beispiel die Sunday School Bewegung im englischen Sprachraum. Das war in Schottland ein Mann 1870, der in seiner Waschküche ein paar Kinder unterrichtet hat, sonntags. Warum sonntags? Weil die 6 Tage die Woche 12 Stunden lang arbeiten mussten, die Kinder in England. Damals war Kinderarbeit noch. Und dann hat er sie sonntagmorgens genommen und wollte ihnen die Bibel beibringen. Hat er gemerkt, die können gar nicht lesen. Dann hat er ihnen jeden Sonntag Lesen und Schreiben beigebracht. Und daraus ist die sogenannte Sunday School Bewegung geworden. Und es ist jede christliche Gemeinde hatte irgendwann eine Sonntagsschule. Und die gab es sogar im Deutschen dann irgendwann, Sonntagsschulen. Ja? Heute sind sie nur noch tatsächlich Glaubensvermittler, waren ursprünglich einfach Bildungseinrichtungen, wo die Leute lesen und schreiben lernen. Bildung, urchristlich, denn jeder soll Zugang zur Bibel haben. So können wir weitergehen, Geschichtsunterricht. Demokratie ist eigentlich eine christliche Erfindung. Kurz warten, die alten Griechen und Römer hatten schon erste Experimente mit Demokratie gemacht, das stimmt, aber sie haben nicht geklappt. Sie waren eigentlich ein Fehlschlag und viele glauben, dass die Französische Revolution sozusagen der Startpunkt für unsere Art von Demokratie war, aber eigentlich war sie viel früher. 1620 sind nämlich im Zug der Gegenreformation viele Christen ausgewandert nach Amerika, die Pilgerväter, Pilgrim Fathers, die dort eine Gesellschaft aufgebaut haben in den USA nach dem Vorbild des Calvinismus, wie sie es gelernt haben. Calvinismus ist eine Art des evangelischen Glaubens. Und da war es üblich schon von Anfang an von Johannes Calvin, dem Reformator her, dass Gemeindeleiter per demokratische Abwahl, also Wahlsystem, gewählt wurden. Das haben die mitgenommen nach Amerika. Und dort haben sie so eine Gesellschaft aufgebaut. 1787, 2 Jahre vor der Französischen Revolution, wurde die US-Verfassung angenommen. Erstmals mit demokratischen Grundlagen, da war die Französische Revolution noch gar nicht da. Und bis heute gilt die amerikanische Demokratie als Vorbild für alle Demokratiebewegungen der Welt, auch wenn sie, das muss man ehrlich sagen, nicht so toll gelebt wird manchmal. Ne? Wissen wir ja auch, das können wir immer gut kritisieren als Deutsche. Aber es ist Grundlage für das, was auf der ganzen Welt auch an Segen passiert ist. Ich habe gelesen von einem indischen Professor für Philosophie, Dr. Mangal Wadi. Der hat eine Forschungsarbeit über das Christentum und seinen Einfluss auf Indien geschrieben und er schreibt darin, dass ohne den Einfluss der Bibel und des Christentums in Indien es nicht, also kein politisches Konzept als Alternative gekannt worden wäre zu der Feudalherrschaft hinduistischer Generäle. Es war üblich, dass die hinduistischen Generäle quasi als Feudalherren, wie wir es kennen, noch aus dem Frühmittelalter gelebt haben in Indien. Und explizit der Einfluss der Christen dort in Indien hat das aufgeweicht. Das moderne System von Staat und Freiheit, wie es in Indien heute zumindest auf dem Papier herrscht, ist sozusagen eine urchristliche Export. Und China können wir heute beobachten. Passiert ja heute, dass China sich wandelt von einem kommunistischen Land zu einem christlichen Land. Das ist jetzt nicht meine Aussage, sondern die von David Eichmann, Time Magazine. China ist dabei, ein christliches Land zu werden. Schätzungsweise zwischen 80 und 120 Millionen Menschen sind in China Christen. Und das hat eine ganz große Auswirkung. Ich habe in einer Zeitschrift gelesen von einem chinesischen Wirtschaftsexperten, der über das Wirtschaftswachstum in China spricht, war kein Christ. Er hat gesagt, die Christen und die vermehrte Anzahl der Christen in der Wirtschaft und ihre geringe Anfälligkeit für Korruption ist ein Grund des Wohlstandes, des wachsenden Wohlstandes in China, sagt er als Kommunist. Das fand ich schon sehr bezeichnend. Es gäbe sicherlich noch viel zu sagen über Wissenschaft, christliche Arbeitsethik, Freiheit und Gerechtigkeit für alle, Abschaffung von Sklaverei, individuelle Freiheitsrechte und so weiter, Gewissensfreiheit, Menschenrechte. Sehr viele Dinge gehen direkt aus dem direkten Einfluss des christlichen Glaubens von Jesus selber, würde ich sagen, aus. Ihr könnt ein paar Bücher lesen, bei Amazon ist gerade in Kunst, Politik schon seit vielen Jahren Ranking Nummer 1 dieses Buch, das das auch gut kompakt erklärt, wie das Christentum die Welt veränderte, Alvin J. Schmidt im Resch Verlag. Das wäre mal interessant, das ist so ein bisschen ein dickeres Ding, da könnt ihr wirklich auch mit den ganzen, sage ich mal, Fußnoten, Literatur und so weiter gucken, wie das wirklich in allen Bereichen wir dankbar sein müssen. Und über Kunst, Architektur, Musik und Bücher hat sich dieses ganze christliche Denken, was für uns so normal ist, in viele andere Länder und Religionen dieser Welt auch hinein transportiert. Und viele haben den Segen davon ausgenommen. Zum Beispiel von Japan habe ich das gelesen, dass die japanische Arbeitsethik maßgeblich durch die Berührung mit den christlichen Westen sozusagen geschaffen wurde. Auch wenn sie das Christentum nicht übernommen haben für sich, so durch die Haltung zur Arbeit, ja, das bei ihnen vorher eher unbekannt war. Jetzt möchte ich nicht falsch verstanden werden. Es geht mir jetzt nicht um Kolonialismus oder so, nach dem Motto, wir im Westen sind die tolleren Menschen, alle anderen sind blöd oder die Christen sind sowieso besser. Ich weiß, dass es unheimlich viele gute Menschen gibt auf dieser Welt, die unheimlich viel Gutes tun und versuchen wirklich, sag ich mal, hilfreich zu leben, auch für andere. Aber es ist für mich schon bezeichnend, seitdem ich mehr und mehr jetzt in den letzten Jahren mit Flüchtlingen zu tun habe, für mich schon bezeichnend, wie die ganz großen Flüchtlingsströme und Flüchtlingsbewegungen dieser Welt in eine Richtung laufen. Weg aus Ländern mit nicht ohne christlichem Einflussbereich, möglichst hin zu Ländern mit christlichem Einflussbereich oder christlichen Wurzeln. Das allein spricht auch schon Bände für sich. Kommt zum Schluss. Ich hoffe, ihr tippt schon fleißig. Ich bin überzeugt davon, Veränderung einer Gesellschaft, Veränderung einer Epoche, einer Zeit, unseres Landes geschieht nur durch veränderte Menschen. Geschah auch in der Vergangenheit nur durch veränderte Menschen. Jesus hat es vorgelebt, er hat Einzelne geprägt, er hat Einzelne mit auf den Weg genommen und diese Einzelnen haben wiederum andere mit auf den Weg genommen. Wie in diesem Bild, wenn der Stein ins Wasser reinfällt und so Kreise zieht und es sich alles verändert und kräuselt durch einen einzelnen Einfluss. Da wären zum Beispiel große Namen zu nennen wie Martin Luther. Undenkbar wäre unser Konzept von individueller Freiheit ohne Martin Luther. Hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Sowas hat man eigentlich nicht gedurft, er hat es trotzdem gemacht. Daraus kommt dann der Gedanke der Aufklärung des individuellen Freiheitsrechts auch. Oder Martin Luther King, die Rassenschranken durchbrechen und in Amerika, wo Schwarze im Bus hinten sitzen mussten, nicht bedient wurden in Restaurants. Dieser Pastor, der hat sich vorne rangestellt und hat gekämpft und musste mit seinem Leben dafür bezahlen. Oder Mahatma Gandhi, der selber kein Christ war, aber sagt, Jesus ist sein größtes Vorbild. Oder sein Vorbild, dem will er nacheifern. Diese Gewaltlosigkeit, die Jesus vorlebt, die will er auch leben. Und er hat eine ganze Kultur und Nation verändert. Oder vielleicht weniger bekannt, William Wilberforce im englischen Parlament, ein überzeugter Christ, der maßgeblich beteiligt war, dass Sklaverei in Europa abgeschafft wurde und verboten wurde. All diese einzelnen Menschen haben zum Teil einen hohen Preis dafür bezahlt, dass sie ihr Leben nach Gott, nach der Bibel, nach Jesus ausgerichtet haben. Aber sie haben eine Kultur verändert. Sie haben unsere Kultur verändert, auch wenn sie dabei ziemlich oft unter die Räder gekommen sind. Und ich spreche jetzt nicht von diesen unzähligen vielen kleinen Missionaren und Missionarinnen, die in irgendwelche Urwaldstämme gehen, wo sich die Menschen zerfleischen und auffressen, die hier versuchen, Kulturen zu verändern im Sinne des Friedens Gottes. All diese Menschen haben genau das gelebt, wozu Jesus auf die Welt gekommen ist. Wenn ihr an Weihnachten wieder die Weihnachtsgeschichte lest in Lukas 2, dann lest mal ganz ausdrücklich den Vers 14 im zweiten Kapitel. Da steht nämlich, da singen die Engel den Hirten auf dem Feld, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und diese zwei Maximen waren auch prägend für das Handeln all dieser Menschen. Gott die Ehre zu geben, nicht der Mensch im Mittelpunkt, nicht mein Ich im Mittelpunkt oder irgendwas, sondern Gott und Friede auf Erden. Und Jesus sagt, so wie ich gesandt worden bin, so sende ich euch. Und diese Menschen, die ich genannt habe, haben sich hier eingereiht. Und es gäbe unendlich viele aus der ersten Christenheit, wir kennen leider viele Namen gar nicht, die man hier einreihen könnte. Ist schon interessant, in den 300 Jahren des Frühchristentums, wo sie keine Staatsreligion waren, hat das Christentum unter sehr harter Verfolgung trotzdem ein Wachstum von 40% pro Dekade hingelegt, sodass sie 313 bei der konstantinischen Wende etwa 10% der römischen Bevölkerung ausgemacht haben, 6 bis 7 Millionen Menschen. Das war schon unglaublich und das unter Verfolgung und Gegenwind, wo es nicht, sag ich mal, angesehen war, Christ zu sein. Nachher wird es ein bisschen schwieriger, weil nachher wollte jeder Christ sein, weil das irgendwie auch dann dich nach vorne gepusht hat. Es ist schon ein Geheimnis, wie Menschen so völlig selbstlos ihr Leben hingeben konnten aus Liebe zu Gott. Warum haben die Menschen diese Welt verändern wollen? Und das ist der letzte Vers für heute. Ich glaube, das ist das, was Jesus gesagt hat. In der Bibel wird es uns überliefert, Johannes 4, Vers 14, wo Jesus im Gespräch mit einer samaritanischen Frau ist. Er bricht hier übrigens zwei Grundregeln. Er spricht mit einer Frau und auch noch mit einer aus einer anderen Religion. Es war ihm egal. Er hat sie gelehrt und hat zu ihr gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Mit der Heilung des eigenen Innerns beginnt die Heilung unserer Gesellschaft, beginnt die Heilung von Deutschland, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich wünsche mir, dass heute Leute da sind, die in der Beziehung zu Gott diese Heilung erleben in ihrem Innern und sagen, jawohl, ich möchte mit diesem Gott in einen Kontakt treten, in den Bund treten und möchte mich hier einreihen und ein Segen werden. In der Bibel gibt es ein Vorbild, das ist der Abraham, ganz am Anfang der Bibel. Gott sagt zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und ich wünsche mir, dass auch hier Leute drin sitzen, dass ich so einer bin in meinem Alltag, der die Welt in meinem kleinen Umfeld oder größeren Umfeld, je nach Einfluss, verändert im Sinne Gottes, sodass die Welt eine lebenswertere wird.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.